Die Überschrift heißt Hot Topic Hypertonie und ich werde Ihnen gleich zeigen, ob das wirklich ein Hot Topic ist. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind und für uns ist es eine Ehre, dass quasi zwei Herrschaften aus der Provinz, wir kommen beide aus Wels in Oberösterreich, Ihnen heute ein paar Dinge zu Teilaspekten der Hypertonie nahebringen dürfen. Zu Beginn, ich habe mit Bezug auf diesen Vortrag keine Interessenskonflikte. Jetzt, ist es ein Hot Topic, ja oder nein? Es ist ein Hot Topic, wenn man eine Analyse der WHO anschaut von 2004, dann war unter den häufigsten Todesursachen sowohl in den westlichen wie auch in Low-Income-Ländern, Low-Income, die orangen Balken, die Hypertonie mit 12,9% die häufigste einzelne Todesursache, gefolgt vom Rauchen, das mit etwa unter 9% und erhöhter Blutzucker, der sich dann ungefähr mit 6 oder 7% zu Buche schlägt, als Todesursache. Also es ist ein relevantes Thema. Mein Teil ist es, Ihnen ein bisschen was zu berichten über die ischämische Nierenerkrankung und die Nierenarterienstenose, die, wie Sie gleich sehen werden, eigentlich nur ein Teilaspekt des Ganzen ist. Das beginnt einmal mit der zufällig entdeckten Nierenarterienstenose. Die Amerikaner sprechen oft von der Drive-by-Angiografie, also während der Kardiologe eigentlich die Koronarien sondiert, macht er unter Umständen übersichtsmäßig auch die Aorta und sieht dann auf einmal, da ist eine Nierenarterienstenose und der Patient hat möglicherweise keine Symptome, die damit in Zusammenhang stehen. Dann gibt es die echte renovaskuläre Hypertonie, die dann akzeleriert sein kann, indem Krankheitssymptome, die man darauf zurückführt, auftreten können, wie etwa eine kongestive Herzinsuffizienz, ein Schlaganfall und andere schwere Erkrankungen, auch ein Nierenversagen ausgelöst durch den Hypertonus. Und am Ende sozusagen des Spektrums steht die ischämische Nephropathie. Wenn man sich jetzt die Differentialdiagnose etwas genauer anschaut, dann hat man einmal zu etwa 95% mit der atherosklerotischen Nierenarterienstenose zu tun und zu etwa 5% mit einer fibromuskulären Dysplasie. Dieses Bild stammt aus meiner angeheirateten Verwandtschaft. Es ist ein Arzt, der mit Mitte 50 das erste Mal irgendwie den Blutdruck gemessen bekommt und er ist etwas erhöht. Und weil er Arzt ist, wird sofort das gesamte Spektrum aller Untersuchungen veranlasst, inklusive einer Angiografie. Und er hat hier eine Nierenarterienstenose. Er ist ein bisschen ein skeptischer Mensch und sagt nicht gleich zu allem Ja. Behandlung aber sieht er sofort einmal für sinnvoll ein und er bekommt einen Angiotensinrezeptorblocker Losartan, typisch österreichisch, eine halbe Tablette, also 25 Milligramm, und hat damit einen normalen Blutdruck. Und dann erinnert er sich, da habe ich ja einen Verwandten, der auch damit zu tun hat, mit den Nieren, frage den einmal, soll ich mir da was machen lassen? Und wir haben uns für Watchful Waiting entschieden, denn das wäre diese zufällig entdeckte Nierenarterienstenose, die mit dem Bluthochdruck möglicherweise gar nichts zu tun hat, auch wenn es Daten gibt, dass wahrscheinlich bei allen Hypertonieformen die Niere irgendwo mit involviert ist. Und das andere, die fibromuskuläre Dysplasie, das war eine 49-jährige Lehrerin, die schon fast ein Jahr mit Bluthochdruck herumgetan hat und unzufrieden war und wissen wollte, was habe ich wirklich. Und daher hat auch sie in einem auswärtigen Krankenhaus die Ärzte dazu gebracht, dass sie eine MR-Angiografie durchgeführt haben. Und man sieht ganz schön hier diese perlenschnurartige Konfiguration der Nierenarterie, wie sie typisch ist für die fibromuskuläre Dysplasie. Auch sie war mit einer niedrigen Dosis eines einzigen Antihypertensivums Normoton, sodass wir auch in diesem Fall den Rat ausgesprochen haben, warten Sie doch einmal ab, Sollte sich eine dramatische Änderung ergeben, dann kann man sich die Intervention immer noch überlegen. Wann muss man jetzt tatsächlich an eine Nierenarterienstenose denken? Das ist immer natürlich die schwere oder maligne Hypertonie, die mit massiven Endorganschäden am Augenhintergrund, am Herzen, an der Niere einhergeht. Oder wenn jemand, der über lange Zeit stabile Blutdruckwerte gehabt hat, plötzliche Blutdruckanstiege erlebt. Wenn die Hypertonie schon vor der Pubertät oder zumindest vor dem 30. Lebensjahr auftritt. Wenn jemand einen ACE-Hämmer wegen Hypertonus bekommt und plötzlich einen Kreatininanstieg um mehr als 30% vom Ausgangswert erlebt, wäre das ein Hinweis. Bei generalisierter Atherosklerose, insbesondere dann, wenn auch eine Größendifferenz der Nieren besteht, nämlich dass die betroffene Niere typischerweise, sagt man, um zumindest 1,5 cm im Längsdurchmesser kleiner ist als die gesunde Seite. Relativ klar wird es dann, wenn Hypertonie auftritt und immer wieder Entgleisungen, die gleichzeitig mit einem blitzartigen Lungenödem einhergehen, dieses Flash Pulmonary Edema, wie es beschrieben wird, dann auch bei Leuten, die erst nach dem 55. Lebensjahr das erste Mal Bluthochdruck bekommen oder wo man beim Abhorchen des Abdomens ein periumbilikales Strömungsgeräusch hört, das man auf die Stenose zurückführen kann. Und letztlich auch die behandlungsrefraktäre Hypertonie, wobei da gibt es unterschiedliche Definitionen. Manche sagen mindestens 3, unter denen auch ein Diuretikum drin sein muss. Andere nehmen die Diagnose noch etwas strenger und verlangen mehr als 3 Antihypertensiva. Ein weiterer wichtiger Zusammenhang ist natürlich auch chronische Niereninsuffizienz und vaskuläre Nierenschädigung und Nierenarterienstenose. Und da ist in erster Linie dann daran zu denken, wenn eine unerklärliche progrediente Niereninsuffizienz vorliegt, also ich finde keine Befundkonstellation, wie sie etwa für eine Glomerulonephritis typisch ist, wenn eine akute Verschlechterung plötzlich bei lange stabiler chronischer Niereninsuffizienz zu beobachten ist, insbesondere wenn das nach ACE-Hämmergabe auftritt. Dann sehen wir es immer wieder auch, dass Patienten sehr stark schwankende Kreatininwerte aufweisen. Insbesondere dann ist es verdächtig, wenn man diese Schwankungen mit Änderungen des Volumenstatus der Patienten in Zusammenhang bringen kann. Der kriegt Brechdurchfall, das Norovirus hat ihn ereilt und er kriegt ein akutes Nierenversagen und eine Woche später ist wieder alles gut. Dann auch die Niereninsuffizienz, wo man eben keine Ursache findet, da sollte man immer wieder mal an die Möglichkeit der Nierenarterienstenose denken und die einseitig verkleinerte Niere. Dass da ein enger Zusammenhang besteht, zeigt diese Studie von der Mayo Clinic in Rochester in den USA. Die haben die Nierenfunktion von 258 konsekutiven Patienten mit Nierenarterienstenose, bei denen interveniert wurde, angesehen und haben gesehen, dass fast 85% aller Patienten ein Stadium 3, 4 und 5 hatten und immerhin noch ein Viertel fast von diesen Patienten ein weit fortgeschrittenes Stadium 4 oder 5 der Niereninsuffizienz aufwiesen. Ich möchte das Ganze vielleicht noch ein bisschen an einem Fallbeispiel illustrieren. Der Herr AM ist zu uns gekommen, weil er Druck und Schmerz in der Brust verspürt hat, Luftnot, und als dann der Blutdruck gemessen wurde, hat er 240 zu 140 mm Hg. Die Befunde lesen Sie hier, er hat schon eine verminderte Auswurffraktion in der Echokardiographie und letztlich entschließt man sich dann zu einer Angiographie und siehe da, Sie sehen hier die hochgradige Nierenarterienstenose und auf der rechten Seite das Bild nach der erfolgreichen Intervention und man kann das Stentgitter erahnen, der Fluss ist wiederhergestellt. Wie war aber der Verlauf bei diesem Patienten? Das habe ich versucht mit dieser Kurve Ihnen zu zeigen. Grün ist das Serumkreatinin mit der linken Y-Achse. Er kam also mit einem Kreatinin von 1,7, ist dann in dieser massiven Entgleisung sogar noch angestiegen auf 1,9 Milligramm pro Deziliter. Und dann hat es doch ein paar Tage gedauert, bis er stabilisiert war, die Angiografie und der Entschluss für die Intervention gemacht war. Und in dieser Zeit ist er eigentlich schon wieder spontan abgefallen mit dem Serumkreatinin auf 1,4, 1,5. Und auf diesem Wert ist er dann auch nach dem Stenting über die nächsten 2 Jahre, also es gäbe hier noch weitere Messwerte, stabil geblieben. Und genau gegengleich natürlich hat sich die geschätzte glomeruläre Filtrationsrate verhalten, die dann noch mehr abgefallen ist und sich dann allmählich wieder normalisiert hat und seither über mehr als 2 Jahre jetzt schon stabil ist. Ob das jetzt dem Stenting zuzuordnen ist, kann man in Frage stellen. Wie kommt man jetzt auf eine Nierenarterienstenose drauf? Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Typischerweise sind heute die ersten 3, die zum Einsatz kommen, je nach Verfügbarkeit in einem Haus, was eben machbar ist, mit relativ hohen Trefferquoten, wie Sie hier sehen. Jetzt, wenn ich Symptome habe, die mich an so ein Problem denken lassen, ist es dann wahrscheinlich, dass das vorliegen könnte? Und da gibt es eine sehr schöne Meta-Analyse, die von 2009 stammt, wo insgesamt 40 Studien inkludiert worden sind mit fast 16.000 Patienten. Allerdings, und darauf möchte ich hinweisen, mit einem Grenzwert von 50% Stenosegrad. Und dann hat man eben gefragt, wie oft ist dann tatsächlich eine Nierenarterienstenose vorliegend, wenn man klinisch daran denkt, ungefähr bei jedem 7. Wenn der Patient eine Koronarangiografie hat, und das hat man üblicherweise dann, wenn ein sehr hochgradiger Verdacht auf eine koronare Herzkrankheit besteht, dann hat ungefähr jeder 10. auch ein Nierenproblem. Hat derselbe Herzpatient auch einen Hypertonus, dann wird es schon fast doppelt so hoch, 18%. Besteht eine periphere arterielle Verschlusskrankheit, dann ungefähr bei jedem 4. Relativ interessant ist das abdominelle Aortenaneurysma, wo immerhin einer von 3 dann auch eine Nierenarterienstenose aufweist. Bei den anderen beiden Krankheitsbildern, also End-Stage Renal Disease, die terminale Niereninsuffizienz, oder die kongestive Herzinsuffizienz, sind die Prozentsätze noch höher. Allerdings ist da die Datenlage sehr heterogen, daher steht ein Fragezeichen daneben. In den letzten Jahren hat es im Wesentlichen 3 große Studien gegeben, die ich Ihnen hier tabellarisch aufgelistet habe. 2009 die STAR-Studie, ebenfalls 2009 publiziert Astral und die letzte und große und größte, die Choral-Studie. Bemerkenswert ist einmal gleich der erste Punkt, die Rekrutierungszeit, also nicht wie lange beobachtet wurde, sondern wie lange hat es gedauert, dass man die Patienten für die Studie zusammengebracht hat. Und das war 5 im Fall der Astral-Studie, sogar 7 Jahre bei Choral 5, also sehr, sehr lange. Die Endpunkte waren bei den ersten beiden in erster Linie Nierenendpunkte. Bei Choral war es ein kombinierter, sowohl kardiovaskuläre Manifestationen als auch renal. Bemerkenswert bei der Astral-Studie ist das Einschlusskriterium. Der Patient sollte eine Hypertonie haben und eine Nierenarterienstenose. Wenn der Arzt sich gedacht hat, das wird sicher gut werden, wenn ich die aufdehne, dann soll er es aufdehnen. Und nur wenn er sich nicht sicher war, ob das was bringt, dann hat er ihn in die Studie eingeschlossen. Das heißt, es sind eigentlich nur die Patienten, wo man sozusagen schon eine höhere Vortestwahrscheinlichkeit hatte, dass sie vielleicht davon profitieren, die kamen gar nicht in die Untersuchung hinein, sondern die wurden interveniert, obwohl es eigentlich keine harten Daten gibt, ob man das tun soll oder nicht. Vom Alter entsprechen sie schon der Population, die von der ischämischen Nierenerkrankung betroffen ist. Das sind eben die ungefähr 70-Jährigen. Sie sehen, der Blutdruck war gar nicht besonders exzessiv hoch. Die Nierenfunktion war in allen drei Studien schon eingeschränkt. Die Stenosegrade sehr unterschiedlich und bis zu einem gewissen Anteil gab es sogar auch Patienten mit bilateraler Stenose. Jetzt zur ersten, zur Astral-Studie, 2009 im New England publiziert. Und Sie haben hier gleich den wichtigen Endpunkt, die Nierenfunktion. Im oberen Teil sehen Sie den reziproken Wert des Serumkreatinins. Sozusagen die einfachste Schätzung, zu sagen, hat jemand eine Nierenfunktionseinschränkung, eine verminderte Kreatinin-Clearance ist, den Reziprokwert des Kreatinins zu nehmen. Und Sie sehen, dass gelb der Medikamentenarm und dunkel der Revaskularisationsarm die Kurven fast deckungsgleich über den fünfjährigen Nachbeobachtungszeitraum laufen. Und wenn man den Serumkreatinin-Verlauf anschaut, dann war das ebenfalls in beiden Studien mit medikamentöser Therapie und mit Revaskularisation praktisch identisch. Hier sind die Blutdruckwerte in dieser Studie, in der oberen Kurve der systolische, in der unteren der diastolische. Auch hier sehen Sie, dass kein signifikanter Unterschied im Ansprechen betreffend die Blutdruckwerte über den Zeitraum von 5 Jahren zu ersehen war. Und jetzt kommt, wenn ich etwas salopp sagen darf, der Hammer. In Astral gab es immerhin 8% schwerwiegende Komplikationen bei 7% der Studienpopulation. Schwerwiegend heißt Nierenarterienembolien, Nierenarterienperforationen, Nierenarterienverschlüsse, Cholesterinembolien mit Amputation von Zehen und so weiter. Die nächste große Studie und die bisher größte, war zumindest von der Anlage schon deutlich besser, weil sie hat versucht, einen State of the Art der medikamentösen Therapie zu definieren und das auch bei den Patienten umzusetzen. Die bekamen also alle einen Angiotensinrezeptorblocker mit einem Diuretikum. Sie sollten eine Lipidsenkung haben und einen Calcium-Antagonisten dazu. Die Blutdruckzielwerte wurden definiert. Die Cholesterinzielwerte wurden definiert, alle bekamen Aspirin und alle, die geraucht haben, bekamen eine Raucherberatung mit dem Ziel, sie vom Rauchen zu entwöhnen. Also da wurde sozusagen der Vergleichsarm, die medikamentöse Therapie, sehr gut definiert. Was sind die Stärken der Studie? Die Stärken der Studie sind, dass es eben wirklich die bisher größte prospektiv randomisierte Studie ist. Sie ist multidisziplinär, also es wurden sowohl Radiologen, Interventionisten, Nephrologen, Hypertensiologen eingeladen, daran teilzunehmen. Es gab auch ein Referenzlabor, was die Bildgebung und die Graduierung der Stenose anlangt und eben das soeben vorgestellte medikamentöse Behandlungsprotokoll. Aber die Studie hat leider auch Schwächen, nämlich sie hatten große Schwierigkeiten, Studienzentren einzuschließen und haben daher mitten in der Studie das Protokoll geändert, dass die Einschlusskriterien leichter geworden sind. Die schwersten Fälle wurden nicht eingeschlossen, eingedenk Astral. Die Ereignisrate war niedriger als erwartet. Sie haben auch nicht die Patienten, die sie nicht eingeschlossen haben, zum Beispiel in ein Register aufgenommen, damit man hier vielleicht eine Vergleichspopulation hat. Und daher muss man sagen, die Resultate sind nicht verallgemeinerbar, weil eigentlich diese Studienpopulation klinisch nicht wirklich relevant war. Und die Problematik der Rekrutierungszeit habe ich schon genannt. Und das Paradoxe ist, das ist eine Analyse, wie viele Angioplastien an Nierenarterien in Amerika in diesen Jahren 96, 98, 2000, 2005 gemacht worden sind. Das waren fast 20.000 und sie haben 5 Jahre gebraucht, jährlich 20.000. Und sie haben 5 Jahre gebraucht, um diese 900 Patienten zu finden. Also sehr viele Patienten wurden einfach an den Studien vorbeigeschleust. Und hier die Endpunkte. Stenting mit medikamentöser Therapie, 459 Patienten, Endpunkt bei 35,1% erreicht, Nur medikamentöse Therapie ohne Stenting bei 35,8, ein nicht signifikantes Ergebnis, kein Unterschied. Und auch bei den verschiedenen Unterentitäten an Endpunkten nicht wirklich signifikante Unterschiede. Und hier dann die Kurve dazu, wiederum oben Stent plus medikamentöse Therapie versus nur medikamentöse Therapie. Die Kurven verlaufen wieder nahezu deckungsgleich. Ein weiteres Beispiel, der Herr CP ist 56 Jahre, er ist Techniker, hat seit, glaube ich, 30 Jahren oder so Bluthochdruck, aber seit ungefähr 2 Jahren merkt er, dass der schlechter wird und dass er immer mehr Tabletten bekommt und trotzdem ist er nicht optimal. Und er sagt, ich will nicht so viele Tabletten, da muss es doch was geben. Dr. Google sagt auch, da gibt es was. Ja, und so stellt er sich vor. Er hat immerhin schon eine Vierfachkombination antihypertensiver Medikamente. Es ist eine koronare Herzkrankheit, zwar nur ein kleiner Ast, also kein relevantes Gefäß würde es infizieren, aber immerhin. Und er hat auch schon eine eingeschränkte Nierenfunktion. Und er erfüllt sogar die Definition, dass er tatsächlich eine Seitendifferenz in seinen beiden Organen hat von mehr als 1,5%. Also eine ganze Reihe von Faktoren, wo man sagt, ja, der hat eine Indikation. Und so schaut seine Angiografie aus. Ich habe es dann nur mal größer herausvergrößert. Er hat wirklich hier kurz nach dem Abgang doch eine beträchtliche Einengung des Gefäßes und es gelingt, dieses Gefäß gut wiederherzustellen. Sie sehen hier wieder den Metallstent und das Lumen ist wieder etwa gleich wie im nachgeschalteten Gefäßsegment. Der Herr CP ist ein Techniker und hat mir daher diese Kurve zur Verfügung gestellt und mitgebracht. Er nimmt Urlaub ernst, wie Sie sehen, weil wenn Urlaub ist, dann misst er einfach einmal 3 Wochen nicht. Dann nimmt er sich auch davon Urlaub. Ansonsten hat er Durchschnittswerte so um 135 zu 90 und er hat dann auch weiter gemessen und nach der Intervention, die war sozusagen zwischen diesen beiden Blättern, hat er jeweils um knapp 2 mm niedrigere Blutdruckwerte bei gleicher Anzahl von Tabletten. Also er hat sich leider nicht einmal sein persönliches Ziel erreicht, dass er wenigstens weniger Tabletten nehmen muss. Warum passiert das? Was ist das Problem bei den negativen Studien? Zum Ersten ist es einmal sicherlich, dass in der Patientenselektion, dass die schwersten Fälle, zumindest in diesen großen Studien, nicht in Betracht gezogen worden sind, dass man sie gar nicht inkludiert hat. Bei der Ergebnisbeurteilung, dass zum Beispiel Begleiterkrankungen nicht mit berücksichtigt worden sind oder dass nur in der Choralstudie zum Beispiel die standardisierte Medikamententherapie drinnen war. Dass dann bei einer beträchtlichen Zahl später noch nach der medikamentösen Therapie eine Intervention gemacht wurde, noch im Studienverlauf. Und dass auch die Nachbeobachtungszeit vermutlich sehr kurz ist. Und dann gibt es noch eine Reihe weiterer Störgrößen, dass zum Beispiel die Begleiterkrankungen nicht oder ungenügend berücksichtigt worden sind. Wann wurde denn interveniert? Bei jemand, der kurz erst eine Hypertonie hat oder bei jemand, der vielleicht schon seit 3 Jahrzehnten eine Hypertonie hat? Und so weiter. Man könnte jetzt sagen, lassen wir es bleiben, bringt eh alles nichts. Ganz so ist es nicht. Auch relativ rezent, nämlich publiziert 2014, gab es diese Beobachtungsstudie, zugegebenermaßen eine Beobachtungsstudie, die immerhin auch 467 Patienten inkludiert hat und sie in 2 Gruppen eingeteilt hat. Die einen waren Hochrisikokandidaten versus einer Low-Risk-Group. Hochrisiko waren, glaube ich, 32, die mit Flash Pulmonary Edema sich vorgestellt haben. Es waren an die 40 bis 50, die eine rasch abnehmende Nierenfunktion hatten und ungefähr 110, die den damaligen Kriterien einer resistenten Hypertonie entsprochen haben. Und wenn man diese Gruppen analysiert gegenüber der Low-Risk-Gruppe, dann sieht man sehr wohl, dass durch die Intervention jeweils eine deutliche Verbesserung im Outcome zu erreichen ist. Also es gibt Patienten, die darauf positiv reagieren, auf so eine Intervention. Wie gesagt, eine Beobachtungsstudie, und daher haben die Autoren dann selber im Schlusswort geschrieben, worthy of further investigation in more robust clinical trials. Jetzt muss ich ein bisschen in die Pathophysiologie und ausweichen und möchte Ihnen ein paar sehr interessante Befunde vorstellen, warum es vielleicht so ist, dass eben Patienten doch nicht ansprechen. Wenn Sie hier dieses Angiogramm anschauen, dann sehen Sie, dass das Kontrastmittel die Nierenrinde hell, fast weiß anfärbt. Also die renale Zirkulation geht bevorzugt in die Nierenrinde hinein. Und es gibt an der Mayo Clinic und auch an anderen Stellen der Welt eine neue, sehr interessante Technik, die sogenannte BOLT-MR der Niere. BOLT steht für Blood Oxygen Level Dependent Magnetresonanztomographie. Man kann Deoxyhemoglobin, also das vom Sauerstoff befreite Hämoglobin, entsprechend markieren und farblich kodieren. Blau steht für sehr viel Sauerstoff vorhanden und rot wäre sozusagen am anderen Ende der Skala ganz wenig O2 vorhanden. Und wie Sie sehen, ist es tatsächlich so, dass die Nierenrinde sich sehr gut blau anfärbt. Also dort ist sehr viel Sauerstoff vorhanden. Gibt man diesen Probanden, das ist eine gesunde Probandin, Lasix, Furosemid, dann verändert sich das Bild etwas. Lasix ist ja ein Medikament, das die Rückresorption von Natrium und Wasser in der Niere hemmt. Und das ist ein sehr energiekonsumierender Prozess. Also wenn Sie so wollen, erleichtert Lasix der Niere ein bisschen die Arbeit. Und plötzlich ist auch im Nierenmark eine höhere Sauerstoffkonzentration bildlich nachweisbar. Ein weiterer interessanter Befund ist, dass eben typischerweise Nieren, wo eine Nierenarterienstenose vorliegt, gegenüber der kontralateralen Seite deutlich verkleinert sind, was Sie sowohl hier im Angiogramm als auch in dieser CT-Rekonstruktion sehr gut ersehen können. Und wenn man dem jetzt weiter folgt, dann haben wir einerseits in der oberen Bildhälfte Bilder eines Patienten mit einer moderaten atherosklerotischen Nierenarterienstenose und mit einer schweren atherosklerotischen Nierenarterienstenose. Und Sie sehen schon vom CT her, dass hier nur relativ gute Kontrastanreicherung der Nierenrinde da ist und dass die im Falle der schweren Nierenarterienstenose deutlich geringer ausgeprägt ist. Wenn man aber diese Blood Oxygen Level Dependent MR-Untersuchung macht, dann ist die Sauerstoffversorgung der Nierenrinde gegenüber der moderaten Stenose praktisch zur Gänze erhalten. Also es gibt offenbar Adaptierungsmechanismen, dass die Sauerstoff- und damit Energieversorgung der Niere über sehr lange Zeit aufrechterhalten werden kann, obwohl eigentlich schon eine hochgradige Stenose vorhanden ist. Die Stenose wurde hier mit Flussgeschwindigkeiten von 480 oder so Zentimeter pro Sekunde definiert. Es muss also irgendwelche Mechanismen geben, die da eine Rolle spielen. Und tatsächlich ist es so, dass es eine ganze Reihe von Pressermechanismen bei Nierenarterienstenose und ischämischer Nierenerkrankung gibt. Ihnen allen ist geläufig, dass die Stenose dazu führt, dass Renin stimuliert wird und das Renin setzt dann diese Angiotensin-Kaskade in Gang, an deren Ende letztlich das Angiotensin 2 steht und das bewirkt Vasokonstriktion, aber auch renale Natriumretention, Aldosteron wird vermehrt ausgeschüttet. Es kommt in den Gefäßen zu einer Hypertrophie der Muskelwand und einem Remodeling. Der Sympathikus wird aktiviert und auch myokardial die Hypertrophie und das Remodeling. Und alle diese Faktoren machen aber dann offenbar irgendwann im Laufe der Zeit möglicherweise eine Transition zu verschiedenen alternativen Mechanismen durch. Und das sei an dieser Abbildung gezeigt. Hier wurde ein Proband mit normaler Niere, jemand mit einer moderaten atherosklerotischen renovaskulären Erkrankung und mit einer höchstgradigen renovaskulären Stenose untersucht, wiederum in diesem Bold-MR, und es wurden aber auch Nierenbiopsien davon gewonnen. Bei der normalen ist eine normale Durchblutung, bei der moderaten ist auch funktionell eine normale Durchblutung und eine fast normale Nierenhistologie. Bei der höchstgradigen, wo es aber dann zur tatsächlichen Ischämie kommt, Sie sehen auf einmal nichts Blaues mehr, sondern das wandert alles in Richtung Grün und Rot, also wenig Sauerstoff. Es ist tatsächlich auch funktionell eine massive Hypoxie vorhanden. Sieht man plötzlich auch als Nichtpathologe mit freiem Auge, dass das ein irrsinnig zellreiches Nierenbiopsat ist. Da sind Entzündungszellen eingewandert. Es ist eine Nephritis, wenn Sie so wollen, plötzlich vorhanden. Auf Basis der Hypoxie. Und da gibt es jetzt sehr interessante experimentelle Untersuchungen. Nicht beim Menschen, sondern an Schweinen wurde das gemacht. Man kann mit einem Multidetektor 3D-CT so ein Angiografiebild generieren. Und das würde bei einer Schweineniere so eine Gefäßarchitektur ergeben. Wenn man dann bei diesen Versuchstieren künstlich eine Nierenarterienstenose erzeugt, da kommt es mit der Zeit zu einem vaskulären Remodeling, dass der Gefäßbaum rarifiziert immer mehr, die Gefäße verdämmern und verschwinden, und es gibt sich eine eindeutig andere Gefäßarchitektur. Wenn man jetzt diesen Versuchstieren endothele Progenitorzellen, also das sind so eine Art Endothelstammzellen, infundiert, dann können die Botenstoffe, die diese Zellen produzieren, es plötzlich erreichen, dass es neuerlich zu einem Remodeling kommt und dass sich der Gefäßbaum wiederum so ähnlich ausbildet, wie er im Normalfall ausschaut. Und die Gruppe von Stephen Textor, wo ich das Vergnügen hatte, ihn voriges Jahr in Amerika kennenzulernen und mittlerweile auch schon einmal bei uns in Wales bei einem Seminar zu Gast hatte, hat das Experiment noch weiter fortgesetzt und hat auch wieder an Schweine-Nierenarterien die normale Architektur. Dann verändert sich die Architektur, wenn eine Nierenarterienstenose induziert wird. Wenn man diese Stenose dann aufdehnt und beseitigt, das wäre also hier Atherosclerotic Renal Artery Stenosis mit Angioplastie, dann bleibt das Bild praktisch unverändert. Wenn man aber die Dehnung macht und in dem Fall mesenchymale Stammzellen infundiert, dann kommt es zu einer Regeneration, es sprießen wieder die normalen Gefäße ein. Und dieser Mechanismus könnte eine der Erklärungen sein, warum Leute nicht ansprechen. Es gibt sozusagen eine Arbeitshypothese, dass offenbar hier auf der Y-Achse die Gewebeoxygenierung über lange, lange Zeit, wenn der renale Blutfluss schon langsam weniger wird und sich in diese Richtung bewegt, zwar eine verminderte Perfusion besteht, aber die Oxygenierung in der Niere bleibt aufrecht. Diese Adaptationsmechanismen, haben wir an den Bolt-Bildern gesehen, sorgen dafür, dass ausreichend Sauerstoff vorhanden ist. Und erst bei einem Wert, der, das weiß man nicht genau, ob das bei 50% oder bei mehr ist, aber irgendwo in der Mitte, wenn die Gewebeoxygenierung dann immer weniger wird, kommt es auch letztlich zur Ausbildung einer Gewebehypoxie. Und diese Hypoxie induziert inflammatorische und fibrosierende Stoffwechselpfade. Da gibt es hochinteressante Untersuchungen über NGAL, über eine ganze Reihe von Zytokinen, von Interleukinen, die alle, von denen allen man weiß, dass sie mit Inflammation zu tun haben, die dann plötzlich durch diese Hypoxie induziert werden. Und das Nicht-Ansprechen könnte damit zu tun haben, dass in Beobachtungsberichten, wie zum Beispiel dem Experiment, das ich Ihnen gerade gezeigt habe, man schon lange weiß, dass eben auch Inflammation eine Rolle spielt, dass aber in den prospektiven Studien die Patienten sozusagen ein Gemisch waren aus solchen, wo die Gewebehypoxie Inflammation induziert hat und die kriege ich mit der Aufdehnung, mit der Wiederherstellung der Perfusion nicht weg. Und dass das sozusagen dafür sorgen könnte, dass letztlich die Studien so inkonklusiv geblieben sind. Ich bin schon fast am Ende, wenn man also zusammenfassen darf, dann ist die kritische Nierenarterienstenose mit einem verminderten Blutfluss verbunden. Es kommt dann zu einer reduzierten kortikalen Perfusion, einer reduzierten GFR, das Renin-Angiotensin-System wird aktiviert. Und es entsteht so etwas wie die ischämische Nephropathie, wo dann initial die kortikale Oxygenierung aber aufrechterhalten bleibt und erst im späteren Verlauf dann eine echte kortikale Hypoxie daraus wird und eine vaskuläre Rarefizierung, also ein Verdämmern, ein Verschwinden vieler kleiner Gefäße im Sinne eines Remodelings stattfindet. Dann folgen eine ganze Reihe von Inflammationsinduktoren, wie der oxidative Stress, inflammatorische Zellinfiltration, wie ich es Ihnen anhand des Histologiebildes zeigen konnte, mit allen möglichen proinflammatorischen Zytokinen, die so ein inflammatorisches Milieu herstellen. Und die Folge ist Fibrose, Tubulusschäden treten auf, Glomerulosklerose. Und dann ist der Nierenschaden, der eingetreten ist, durch eine Aufdehnung nicht mehr wieder gut zu machen. Wenn man also jetzt zusammenfassen darf, dann braucht einmal zuerst jeder Patient eine antihypertensive Therapie, die Lifestyle-Modifikationen, Modifikation seiner Risikofaktoren, Dyslipidämie-Management und kommt hoffentlich damit zu einer bei stabiler Nierenfunktion zu einem ausgezeichneten Blutdruck. Es könnte aber sein, dass der Verdacht aufkommt einer renovaskulären Erkrankung, Alter, besteht anderswo eine Atherosklerose, ist die Nierenfunktion schon eingeschränkt, Proteinurie, gibt es andere klinische Zeichen, wie eben das blitzartige Lungenödem etc. Und je nachdem, ist das Risiko niedrig, bin ich auf dieser Seite, ist das Risiko hoch, geht es da weiter. Aber zuerst auf der linken Seite. Wenn das alles funktioniert, dann wird man vielleicht noch die Therapie versuchen zu optimieren und je nach Bedarf auch zu intensivieren und wird empfehlen, dass man etwa alle 3 bis 6 Monate eine Re-Evaluierung durchführt und schaut, ob eine Erkrankungsprogression da ist. Besteht aber ein hohes Risiko, dann muss ich auf der rechten Seite weiterschauen und werde einmal nicht invasiv schauen, liegt vielleicht eine Nierenarterienstenose vor. Und falls eine vorliegt, ist es noch nicht der okulodilatatorische Reflex, der dann in Gang gesetzt werden soll, sondern dann soll man sich fragen, welche Begleiterkrankungen liegen vor. Und gibt es Indikationen für eine Revaskularisation wie akute Herzinsuffizienz, die verschlechternde Nierenfunktion, die bilaterale hochgradige Nierenarterienstenose oder zum Beispiel eine einseitige Niere oder eine wirklich unkontrollierte Hypertonie. Und nur wenn eines dieser Hochrisikosyndrome vorliegt, dann sollte man zur Revaskularisation schreiten. Also das ist wichtig und das ist wichtig in der Überlegung. Steven Textor hat es meiner Meinung nach sehr gut zusammengefasst, weil er hat gesagt, der Fehler der Studien war wahrscheinlich, dass man Nierenarterienstenosen randomisiert hat, aber nicht Patienten. Patienten müssen einen Befund und ein klinisches Syndrom haben. Nur wenn beides der Fall ist und sie sozusagen in die Hochrisikogruppe gehören, dann werden sie möglicherweise oder wahrscheinlich von einer Intervention profitieren. Danke für die Aufmerksamkeit.